Die Mitte der Gesellschaft wird offenbar empfänglicher für rechtsextreme Einstellungen.
Etwa 8% der Befragten ein manifest rechtsextremes Weltbild offenbar haben.
Vor allem Körperverletzungsdelikte werden ihnen vorgeworfen.
Lockout 51 ist eine Neonazi-Gruppe.
Insgesamt standen sie nicht alleine da, sondern schafften auch die Vernetzung mit anderen gewaltbereiten rechtsextremen Kampfsportgruppen.
Der Podcast zu Knockout 51. Ein Projekt aller Thüringer Bürgerradios.
Knockout 51, rechte Gewalt vor Gericht, heute in einer ganz besonderen Ausgabe. Dieses Mal werden wir das Jahr, das Prozessjahr, ein wenig Revue passieren lassen, auch die eigene Podcast-Erfahrung ein bisschen Revue passieren lassen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich meinen Kollegen mir gegenüber.
David Simon, hallo.
Und Jan Müller. Wir beide haben ja so ein bisschen das, kann man schon sagen, das Gros der Prozesstage übernommen bei diesem Projekt aller Thüringer Bürgerradios. Wie gesagt, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie wir das Ganze so wahrgenommen haben. David, du hast ja, ich glaube, von uns beiden den ersten Prozesstag, was insgesamt im Prozess aber erst der dritte Prozesstag war, besucht. Ich weiß nicht, wie das für dich war. Für mich war es das erste Mal, bei einem Gerichtsprozess dabei zu sein. Das hat mir schon sehr imponiert, muss ich ehrlich sagen. Das war eine sehr bedrohliche Kulisse einerseits. Du hast natürlich sehr viele Beamte da vor Ort, sehr viele Polizisten bzw. Justizvollzugsbeamte. Gleichzeitig hast du aber auch, das hat ein bisschen abgenommen, aber am Anfang war es auf jeden Fall noch der Fall, also wirklich offen rechtsextreme Menschen, die da ihren Support, ihre Unterstützung zeigen wollen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich stimme dir zu, dass es eine sehr, sehr monströse Atmosphäre ist und ich stimme dir dazu, obwohl ich schon bei mehreren Gerichtsprozessen vor Ort war. Das, was hier in Jena aufgefahren wird, ist schon sehr, sehr, sehr heftig, auch an Sicherheitsmaßnahmen. Also ich kannte bisher nur Prozesse, da ging es um abgehauene Pferde und solche Geschichten und da, gut, sind die Sicherheitsmaßnahmen eh noch drunter, aber auch bei Prozessen, die jetzt durchaus in ein bestimmtes Milieu reingehen, die in die OK reingehen, ist es nicht unbedingt üblich, dass ein derartiges Sicherheitsaufgebot präsentiert wird wie hier, das ja auch uns Journalisten betrifft. Also wir werden ja durchsucht, wenn wir, auch wir beide, in das Gericht reingehen. Das ist außergewöhnlich, das kenne ich so nicht, auch wenn ich Sicherheitskontrollen erlebt habe, sind die Journalisten eigentlich immer dran vorbeigegangen.
Ganz kurz anmerken für die Leute, die da vielleicht noch nicht so in diesem, ich sag mal, Jargon drin sind, wie wir zwei, OK heißt einfach organisierte Kriminalität. Dann geht der nächste Schritt natürlich direkt in den Gerichtssaal rein, was da natürlich auch immer, ich sag mal, für eine besondere Atmosphäre sorgt, ist, dass man sitzt zwischen den Besuchern und das sind eben teilweise die Supporter, sag ich mal, aus diesem rechtsextremen Umfeld. Das sind aber teilweise sogar Familienmitglieder von denen und die unterhalten sich dann auch miteinander. Das kriegt man natürlich mit, kommt dann natürlich nicht in den Prozessbericht bei uns mit rein, aber es trotzdem sorgt das natürlich für diese gewisse, ich sag mal, Atmosphäre einfach, für dieses gewisse Gefühl, was das Ganze mitliefert, ja.
Es ist tatsächlich außergewöhnlich, wie klein dieser Gerichtssaal und sein Zuschauerraum sind. Hinzu kommt, dass diese Gespräche man ja nicht nur hört, sondern man wird auch gehört. Das bedeutet, man muss ja dort auch immer so ein bisschen aufpassen, was man jemandem erzählt, was man möglicherweise dabei von sich preisgeben würde. Das ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation, weil ja die Zuschauer auch in keiner Weise voneinander getrennt werden. Auch das ist bei Prozessen dieser Art teilweise anders.
Was ich auch immer ein bisschen schwierig fand, ist, dass zum Beispiel auch gerade Zeugen, Leute, die im Endeffekt auch gesagt haben oder bestätigt haben, dass sie eingeschüchtert worden sind, einfach im ganz normalen Wartesaal waren, wo alle anderen auch waren, wo die Unterstützer aus der, ich sag mal, linken Richtung und die Unterstützer aus der klar rechten Richtung alle zusammensaßen und man auch jederzeit ins Gespräch hätte kommen können und jederzeit, ich sage mal, auch Einfluss hätte ausüben können auf diese Person. Das habe ich so zwar nicht mitbekommen, ich war natürlich auch nicht jedes Mal dabei, aber die Möglichkeit hätte auf jeden Fall bestanden.
Also ich habe das so erlebt. Es war ja nicht mal ein Wartesaal. Also die Zeugen warten auf dem Flur. Das heißt, es ist kein wirklich eingegrenzter Raum, wo selbst wenn sich dort Unterstützer, Schrägstrich Zeugen, die verschiedenen Seiten zuzuordnen sind im Verfahren, aufhalten würden in so einem abgeschlossenen Raum, man einen Beamten hinstellen könnte, der sehr genau darauf achtet, dass eine Beeinflussung, eine Bedrohung nicht stattfindet. Auch das passiert in Jena so nicht. Also auf dem Flur, ja, da stehen Polizeibeamte bei den Bedrohungen, die ich vor allem am ersten Prozesstag, bei dem ich dabei war, erlebt habe, sind die nicht eingeschritten. Es ist ein bisschen fraglich, ob sie es dann im Raum wären, aber auf jeden Fall wäre die Chance eher da gewesen, weil dann auch viel abgegrenzter ist, wer sich da gerade wie aufhält und ich nicht damit rechnen muss, dass es in der nächsten Ecke einfach sofort wieder passiert.
Was du noch nicht angesprochen hast, was finde ich aber absolut der Kern ist, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in den Prozess hineingehen, in die Menschen, die da vor Gericht stehen. Es sind vier sehr junge Männer, die da angeklagt werden, die da bezichtigt werden, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Das ist ein Fakt, der sich durch, ja, auch alle Zeugen, durch alle Freunde, durch das komplette Umfeld dieser vier Angeklagten hindurchzieht. Und es ist ein Fakt, der auch die anderen Mitglieder dieser Vereinigung, ihnen wird ja vorgeworfen, Knockout 51, eine, ja, kriminelle, eventuell sogar terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Da ist man ja je nach Anwaltschaft, die man fragt, unterschiedlicher Meinung. Habe ich, muss ich gestehen, in den ersten beiden Prozesstagen, bei denen ich dabei war, gar nicht so realisiert, aber es ist dann sehr, sehr, sehr deutlich geworden und hat, finde ich, nochmal ein neues Ausmaß, muss jetzt mal so wertend sein, auch der Schrecklichkeit des Ganzen mir nochmal eröffnet, wie jung diese Menschen eigentlich sind. Wir reden wirklich von teilweise minderjährigen Jungs bis hin zu 25-Jährigen, also wirklich einfach noch junge Männer, wenn überhaupt, die gezielt angesprochen worden sind, die in diese Kampfsportvereinigung reingeholt worden sind und wenn man eben auch den Vorwürfen glauben darf, diese dann auch radikalisiert zu haben. Das ist das, was es für mich so, ja, schrecklich, mir fällt kein anderes Wort ein. Das sind einfach noch, das sind blutjunge Menschen, die teilweise einfach, denen fehlt vielleicht die Lebenserfahrung, denen fehlt vielleicht die Perspektive, die sind in Eisenach unterwegs, die merken, okay, die sind irgendwie eine große Nummer bei uns, die haben einen gewissen Einfluss und das hat man ja auch in den verschiedenen Szenarien, über die gesprochen wurde, immer wieder gemerkt. Knockout hat sich da als Ordnungsmacht hingestellt, hat sich teilweise über die Polizei gestellt, hat, wenn sie irgendwelche Streitigkeiten hatten mit einzelnen Leuten, immer wieder sind sie in der Gruppe aufgetaucht mit kampfsporterprobten Männern, um eben ihre eigenen, ich sag mal, Angelegenheiten da auf einfach gewalttätige Art und Weise zu klären. Und das ist natürlich auch eine Lebensrealität, die man damit schafft. Und das ist eine Perspektivlosigkeit, in die man dann auch reinstößt. Und da fand ich auch einem, ich sag mal, eher linken Zeugen, den man da befragt hat, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil er hat dieses Bild für mich nochmal ganz krass bestätigt. Er selbst hat nämlich gesagt, er kommt selber aus Eisenach, ist da auch in der linken Szene aktiv oder aktiv gewesen und hat zum Beispiel auch selber erzählt, dass er, wenn er in bestimmte Supermärkte reingeht, dann checkt er vorher, welche Autos auf dem Parkplatz stehen. Und wenn er Kennzeichen sieht von Leuten, wo er weiß, okay, die sind da in dieser Knockout-Richtung unterwegs, dann geht er da halt nicht einkaufen. Oder wenn er in eine Bar gehen will und er sieht Autos davon in der Nähe stehen, dann geht er da halt nicht in diese Bar. Und das sind so Lebensrealitäten, das kann man sich teilweise gar nicht richtig vorstellen. Einfach so eine Angst, die damit einhergeht, in eigentlich alltäglichen Lebenssituationen.
Das zeigt für meine Begriffe auch nicht nur die Situation in Eisenach, sondern wie sich die Lebensrealität in ganz Thüringen in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert hat. Wenn man sich auch die Situation anschaut mit den mutmaßlichen oder auch tatsächlichen UnterstützerInnen der Knockout-Mitglieder bei Gericht, die auch mit dem Auto größtenteils anreisen, dann ist immer wieder eines festzustellen, deren Fahrzeuge stehen relativ präsent vorm Haupteingang, sind normalerweise anhand der Kennzeichen schon relativ zügig als dem möglicherweise Knockout-sympathischen Umfeld zugehörig zuzuordnen. Also mein Fahrzeug steht woanders und ich weiß, dass die Autos von Kollegen, genauso wie die Autos von eher, sagen wir mal, linken Prozessbeobachtern, auch woanders stehen. Und da finde ich das auch einfach auffällig, wer sich hier wem unterordnet aktuell. Und das ist mittlerweile Lebensrealität in Thüringen, die es noch nicht in unseren Podcast geschafft hat, die aber auffällig ist.
Diese Lebensrealität, das ist was, wo ich noch ein bisschen mehr drauf eingehen möchte, weil da spielen noch viel mehr Faktoren mit hinein. Man hat auch, finde ich, sehr eindrucksvoll gemerkt, dass auch diese Zeugen, die natürlich auch alle sehr, sehr jung waren, das waren nicht alles Männer, aber es waren auch Frauen dabei, alle sehr, sehr jung, die teilweise wirklich die absurdesten Sachen gesagt haben, nur um nicht in Verbindung mit Knockout zu kommen und ohne sich selber irgendwie zu belasten, ohne Knockout irgendwie zu belasten, ohne die Leute, die jetzt natürlich, die auch jetzt immer noch frei rumlaufen, irgendwie gegen sich aufzubringen. Das hat sich schon wirklich durchgezogen. Die Leute sind auch, wenn sie dann ein bisschen befragt wurden, wenn dann nachgebohrt wurde, sichtlich aufgeregt geworden, haben mit den Worten gerungen und man hat vielen auch, wenn man dann die Mimik und Gestik ein bisschen beobachtet, manchmal kann man das ja ganz gut, hat man wirklich gemerkt, die Leute kämpfen, hadern und sind wirklich aufgeregt, haben teilweise wirklich Angst, vielleicht auch das Falsche zu sagen. Ein Zeuge hat ja dann sogar mal zugegeben, dass er tatsächlich bedroht worden ist von einem der Angeklagten telefonisch, dass es hieß, vor Gericht hältst du die Klappe oder wir kommen bei dir vorbei. So.
Und es ist auch auffällig, dass diejenigen, die augenscheinlich weniger Angst haben, häufig zum Beispiel weggezogen sind und dann auch vor Gericht, das ist jetzt letzte Woche zum letzten Mal passiert, deutlich gesagt haben, sie sind froh, dass sie weg sind aus Eisenach, sie sind froh, dass sie damit nichts mehr zu tun haben.
Wenn man in dieser Stadt lebt und das weiß, dann gehen alle Alarmglocken im Kopf an und man sagt sich, okay, ich will keinen Ärger mit denen. Das erinnert mich auch wieder an ein Szenario, was diese Absurdität nochmal darstellt, dieses man will ja nichts gewusst haben davon, man kannte diese Gruppe ja nicht. Die Ex-Freundin von einem der Angeklagten wurde befragt, ob sie denn wusste, dass ihr Freund rechts sei. Sie meinte, es gab überhaupt keine Anzeichen, wusste ich nicht, kannte ich nicht beurteilen, gar keine Ahnung. Ob sie wusste, dass Knockout 51 eine Kampfsportgruppe sei, wüsste sie auch nicht, gar keine Ahnung. Man hat sie dann mit Chatnachrichten von ihr konfrontiert, die eigentlich nahelegen, dass sie das gewusst hat, dass es zumindest eine Kampfsportgruppe ist. Hat sie gesagt, ach so, jetzt fällt mir das wieder ein, na klar. Und dann hat man sie noch konfrontiert damit, dass zum Beispiel in der Wohnung ihres Ex, die sie häufiger besucht hat, ein großes Banner hängt, auf dem Nazi-Kiez steht. Ihr Ex hat ein Handtattoo, auf dem Knockout 51 steht. Ihr Ex darf vor Gericht seinen rechten Arm nicht zeigen, weil der voll von verfassungswidrigen Symbolen ist. Und gleichzeitig sitzt sie ungefähr einen Meter daneben und sagt, sie hat überhaupt keine Ahnung, wusste überhaupt nicht, dass der irgendwie rechts sei oder dass die Gruppe irgendwie rechts sei oder dass das irgendwas mit Kampfsport zu tun habe. Gar keine Ahnung. Und das ist schon Wahnsinn. Das zieht sich so ein bisschen durch. Ich glaube, ein großer Wendepunkt in diesem Prozess, wir sind jetzt sehr auf die Lebensrealitäten eingegangen, was auch, finde ich, sehr, sehr wichtig ist. Aber ich glaube, der große Wendepunkt in diesem Prozess bisher war, diese Strategie von den Verteidigern zu sagen, fast alle Veranstaltungen, um die es hier geht, geht es ja immer um irgendwelche Partys, wo dann Leute zusammengeschlagen wurden, Kirmesse, wo es zu Gewalttaten kam oder gekommen sein soll. Die sind alle in einer Zeit passiert, in der eine Corona-Schutzverordnung galt. Diese wurde jetzt genommen und die Verteidiger argumentieren damit, dass man in dieser Zeit sich nicht mit mehr als 10 Leuten treffen durfte, da die Zahl der Besucher immer relativ unklar war. Man könnte sich also, wenn man aussagt, wenn man bestätigt, dass man bei bestimmten Veranstaltungen oder bei diesen Veranstaltungen dabei ist, eine Ordnungswidrigkeit zu Schulden kommen lassen. Und deshalb hat man dann gesagt, ja gut, dem musste man dann so stattgeben. Die Bundesanwaltschaft hatte da große Bedenken. Man musste dem im Endeffekt aber stattgeben und seitdem ist es deutlich einfacher für Zeugen, einfach komplett ihre Aussage zu verweigern. Viel kam so oder so bisher nicht rum, aber jetzt muss ich persönlich auch sagen, bin ich doch ein bisschen pessimistischer geworden, was den Ausgang dieses Prozesses angeht.
Ja, pessimistischer bist nicht nur du geworden, ich bin's auch aktuell. Also gerade nochmal mit dem heutigen Tag, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Es gab ja heute mehrere Festnahmen, es gab letzte Woche schon Hausdurchsuchungen, heute dann wieder von Menschen aus dem Umfeld von Knockout 51, die teilweise seit vielen, vielen Jahren in der rechtsextremen Szene in Eisenach aktiv gewesen sein sollen. Und das klingt natürlich erstmal nach einem erfolgreichen Schlag der Behörden. Im zweiten Schritt muss ich dann aber auch festhalten, welche Bedeutung hat das für den aktuell laufenden Prozess. Und dann muss ich feststellen, dass die Anwälte der Angeklagten immer wieder darauf gegangen sind, dass die Beweisführung offensichtlich noch nicht abgeschlossen sei, dass sich immer wieder neue Indizien ergeben würden und dass es dann ja immer auch möglich ist, wenn weitere Leute ins Fadenkreuz der Ermittlungen rücken, dass andere Menschen für die Taten, die hier auf dem Tisch liegen, verantwortlich waren. Und das scheint mir mit solchen Ereignissen wie heute dann unterm Strich aufzugehen.
Ja, es hat unter anderem Kevin N., Patrick W. und Marvin W., ich sage mal, erwischt. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglied bzw. Unterstützer einer rechtsextremen, kriminellen und, das finde ich sehr interessant, terroristischen Vereinigung zu sein. Patrick W., damit ist Patrick Wieschke gemeint. Patrick Wieschke seit mittlerweile über 20 Jahren rechtsextrem Mitglied bei der NPD, mittlerweile die Heimat, sitzt im Stadtrat in Eisenach, saß im Stadtrat in Eisenach wahrscheinlich und ist der Besitzer vom Flieder Volkshaus, das große Parteizentrum der Heimat. Dort sollen auch immer wieder Kampfsporttrainings von Knockout 51 passiert sein. Anfang der 2000er hat er ein Sprengstoffattentat mit angestiftet, heißt es, eines türkischen Imbisses in Eisenach und wurde deswegen inhaftiert.
Über einen dieser heute festgenommenen, Patrick W., Patrick Wieschke, ich glaube, so viel darf man schon verraten, es ist mittlerweile mehrfach veröffentlicht, der Mann ist selber bekannt. Werden wir in diesem Podcast auf jeden Fall noch ausführlicher sprechen, möglicherweise mit einer eigenen Folge, weil der Name im Umfeld von Knockout 51 jetzt auch im Prozess, in vergangenen Prozessen gegen Eisenacher Rechtsextremisten einfach immer wieder auftaucht. Wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht im nächsten Jahr. Es sind noch über 30 Verhandlungstage und was man auch schon sagen kann, ist, dass es möglicherweise noch mehr werden. Im Moment läuft ja noch die Abstimmung innerhalb des Gerichts, ob Tonaufnahmen abgespielt werden dürfen von abgehörten Gesprächen oder ob doch immer nur die Polizeiprotokolle verlesen werden können. Und je nachdem, wie das ausgeht, kann es auch sein, dass der Prozess einfach deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Hinzu kommt natürlich, dass sich aus den aktuell laufenden polizeilichen Aktionen immer neue Verdachtsmomente, vielleicht auch entlastende Momente, auf jeden Fall neue Beweise ergeben und die auch noch in diesem Prozess entsprechend gewürdigt werden müssen. Wir dürfen also gespannt sein, wie es nächstes Jahr weitergeht.
Eins können wir euch versprechen, wir bleiben auf jeden Fall dran, werden weiterhin jeden Freitag vom Prozess berichten, auch immer wieder das Ganze mit Experteninterviews unterfüttern. Da lohnt sich auf jeden Fall immer wieder der Blick auch in unsere Online-Mediatheken, entweder natürlich hier bei Radio OKJ, wo wir diese Folge auch gerade aufnehmen, oder eben auch bei Radio Lotte. Außerdem findet ihr auch immer wieder Hinweise auf diesen Podcast oder Vermerke auf den Podcast, zum Beispiel auch auf der Instagram-Seite von Radio Lotte. Der lohnt es sich auch immer zu folgen, so viel Werbung muss am Ende vielleicht noch sein. Nächste Woche Freitag haben wir dann trotzdem noch eine Folge, denn in der nächsten Woche stehen sogar noch 3 Verhandlungstage an. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, ein ruhiges Fest und einen guten Rutsch. Wir hören uns auf jeden Fall im Januar wieder.
Bis dahin macht's gut. Am Mikrofon Jan Möller und David Simon.